Ja, gut, dass wir einander haben. Ich freue mich, hier zu sein. Ich begrüße euch alle herzlich. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, alle, die auch online zuschauen oder einfach zuhören. Ich hoffe, ihr seid wach heute Morgen. Habt alle gut geschlafen. Eine Stunde mehr gab's, ne? Und ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Eine kleine Denkaufgabe. Wir wollen gleich gut starten heute Morgen. Ja. Denk einfach an einen guten Freund, an eine gute Freundin oder an deinen Ehepartner. Und denk darüber nach. Was würdest du sagen, was euch beide am meisten verbindet? Was verbindet euch am meisten? Ist das zum Beispiel ein gemeinsames Hobby oder ein gemeinsames Interesse? Oder vielleicht ein gemeinsamer Lebensabschnitt. Vielleicht wart ihr gemeinsam in der Schule oder im Studium. Oder ihr wart Kollegen auf Arbeit oder vielleicht immer noch. Oder ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Ja, oder vielleicht sind das gemeinsame Kinder. Schlaflose Nächte, viele Fragen und so manche Höhen und Tiefen. Das alles habt ihr gemeinsam gemeistert und das hat eure Beziehung noch stärker gemacht. Ja, ich könnte noch weitere Beispiele hinzufügen. Aber wir wollen heute Morgen unsere Predigtreihe in dem sogenannten Freundenbrief fortsetzen und werden eine besondere und intensive Beziehung und Verbundenheit zwischen Paulus und den Philippern entdecken. Eine Verbundenheit in der Liebe unseres Herrn Jesus Christus, die sich in unserem Text einerseits durch das Gebet und andererseits durch das Evangelium ausdrückt. Ich möchte euch einladen, eure Bibel im Philipperbrief aufzuschlagen. Und wir lesen, um den Kontext einfach besser zu verstehen, wenn wir ein bisschen mehr lesen, wir lesen ab Vers 1, also Kapitel 1, ab Vers 1 bis Vers 20. Und nachher werde ich mich aber um die Versen 7 bis 19 konzentrieren. Ich möchte aber Philipper 1, ab Vers 1 erstmal lesen. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freunden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und alle Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Furcht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber aus gutem Willen, die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird da auf jede Weise, sei es auf Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt? Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts werde zustande werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Erstmal bis hierher. Ja, das ist ein langer Text. Wie gesagt, ich werde mich auf die Versen 7 bis 19 konzentrieren. Und ich habe das in zwei großen Teilen geteilt. Und zwar im ersten Teil, das sind die Verse 7 bis 11, da geht es um die Liebe Christi, also in der Liebe Christi verbunden durch das Gebet. Und ab Vers 12 geht es darum, in der Liebe Christi verbunden durch das Evangelium. Also es sind zwei große Teile, erstmal durch das Gebet und zweitens durch das Evangelium. Ja, fangen wir mit dem ersten Teil an, ab Vers 7. Das Gebet im Glauben. Die Beziehung zwischen Paulus und den Philippern ist eine besondere und intensive Beziehung. Wir hatten es schon in der Einführung der Predigtreihe betrachtet. Paulus kommt im Laufe seiner zweiten Missionsreise nach Philippi. Das war circa um das Jahr 52 nach Christus. Er lernt dort Menschen kennen, evangelisiert. Menschen kommen zum Glauben und eine Gemeinde wird gegründet. Circa 10 Jahre später, um das Jahr ungefähr 62 nach Christus, sitzt nun Paulus im Gefängnis und denkt an diese Zeit in Philippi. Er lobt die Geschwister, dankt für sie und freut sich, dass sie am Evangelium festhalten. Dies alles, weil er sie im Herzen trägt. Sie sind eng miteinander durch Christus verbunden, unterstützen sich und beten füreinander. Und was ist der Grund ihrer Beziehung? Der gemeinsame Glaube an das gleiche Evangelium. Deshalb haben die Philipper Anteil an der Gnade, die Christus erfährt, sowohl im Gefängnis als auch, wenn er das Evangelium verteidigt und bekräftigt. Gottes Wort gibt uns an dieser Stelle ein Paradebeispiel, wie eine Beziehung unter Geschwistern im Glauben aussehen sollte. Ich habe hier drei kleine Punkte. Erstens, der Glaube verbindet. Weil wir in Christus sind, haben wir eine gemeinsame Basis, die uns prägt, uns die Richtung gibt und für uns als Grundlage gilt. Zweitens, gemeinsame Erlebnisse fördern Beziehungen. Miteinander Zeit zu verbringen, trägt dazu bei, sich besser kennenzulernen und gemeinsam im Glauben zu wachsen. Und drittens, Anteil am anderen haben. Das bedeutet nachfragen, wie es dem anderen geht. Sich für ihn interessieren, füreinander beten, sich miteinander freuen, aber auch miteinander weinen, wie wir das im Römer 12, 15 nachlesen können. Die Philipper haben Anteil an der Gnade, die Paulus erfährt, weil sie ihn unterstützen und für ihn beten. Natürlich darf jeder Gläubige Gottes Gnade genießen. In unserem Abschnitt geht es aber darum, dass man Anteil an der Gnade hat, die jemand anderes erfährt. Man darf sich mitfreuen, man darf Gott loben und Dank bringen für sein Werk, das er durch jemand anderes durchführt. So geht es uns auch, wenn wir zum Beispiel Missionare unterstützen, für sie beten, ihre Missionsberichte lesen und so weiter. Dadurch erfährt man, wie Gott durch andere wirkt. Wie sehr interessierst du dich für den Dienst anderer? Und wie intensiv betest du auch für sie? Genauso wie die Philipper auch für den Paulus gebetet hatten. Ja. Zweitens, also mein Nächster Punkt ist das Gebet in der Liebe Christi. Da geht es um die Verse 8 und 9. Das Gebet in der Liebe Christi. Paulus sehnt sich nach den Philippern und empfindet eine besonders tiefe Liebe in Christus Jesus für sie. Es steht hier mit herzlicher Liebe. Mit herzlicher Liebe ist hier eine Liebe mit dem Inneren, sogar wirklich mit den Eingeweiden gemeint, der als Sitz der Gefühle besonders von Mitleid und Liebe damals angesehen wurde. Man könnte es auf Deutsch sagen, es geht mir durch und durch. Was für eine Intensität, eine ganz intensive Liebe. Man kann es als eine tiefe Verbundenheit verstehen, als eine tiefe geschwisterliche Liebe, die nur in und durch unseres Herrn Jesus möglich ist. Das ist Christus, der uns verbindet. Und seine Liebe zu und in uns macht allein solche Beziehungen möglich. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, können wir ihn lieben. Und unsere Liebe zu Gott, zu ihm, drückt sich dadurch aus, dass wir auch unseren Nächsten lieben. Das können wir auch im 1. Johannesbrief Kapitel 4 nachlesen. Paulus betet weiter für die Philipper, dass ihre Liebe immer mehr wachsen soll in Erkenntnis und in alle Einsicht. Die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch mit dem Verstand und mit Handlungen verbunden. Meine Liebe soll überreich werden und dies in zweierlei Richtungen. Erstens in Erkenntnis. Hier geht es um eine völlige, tiefere, genaue und persönliche Erkenntnis Gottes, besonders durch das Studium des Wortes Gottes. Hier geht es um die geistige Komponente. Und dann in alle Einsicht. Hier geht es um die praktische Anwendung der Erkenntnis, um das Urteilsvermögen, die Erfahrung und um ein sittliches Verständnis, wie man sich zu verhalten hat. Wenn also die Liebe, unsere Liebe, in Erkenntnis und Einsicht wächst, dann wird Christus in mir immer größer und wichtiger, sodass ich ihm immer ähnlicher werde. Wir lesen es auch in 1. Korinther 13. Eine solche Liebe sucht nicht das ihre, sondern das Wohl anderer. Und das Gebet ist das Mittel, das Gott uns gegeben hat, um füreinander vor ihn zu treten. Ist unsere Liebe zueinander auch von solch einer Liebe geprägt? Ich glaube, dass wir in diesem Bereich noch viel Luft nach oben haben und dass wir uns in diesem Punkt als Gebetsanliegen auch mitnehmen können. Wir hatten schon das Gebet im Glauben und das Gebet in der Liebe Christus. Und das nächste Punkt ist das Gebet zum Lobpreis Gottes. Das finden wir in den Versen 10 und 11. Dem Apostel geht es darum, dass sie das Ziel nicht verfehlen und nicht aus den Augen verlieren, sondern dass sie lauter und unanstößig sein sollen, wenn Christus kommt. Und dass sie ein Leben führen, das zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes führen, durch die Frucht des Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit. Es ist besonders wichtig, immer wieder zu prüfen, was das eigentliche Ziel in deinem Leben ist. Denn es geschieht immer viel zu schnell und immer schneller, als man denkt, dass Prioritäten sich verschieben und Zeitfresser sich in deinen Alltag einschieben. Im Vers 9 ging es darum, dass unsere Liebe in Erkenntnis überreich werden soll. Wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, wird es mir immer klarer, worauf es ankommt. Dann verlieren auch manche Zeitfresser, manche Beschäftigungen ihre Bedeutung und werden plötzlich unwichtig. Welche Zeitfresser gibt es in deinem Leben? die aufgegeben werden sollten, da sie dich vom ewigen Ziel ablenken. Ich kann auch ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt immer wieder Aktivitäten, Beschäftigungen, Zeitfresser, die vielleicht in sich nicht schlecht sind, aber die uns vom ewigen Ziel ablenken. Wenn Christus kommt, sollen wir lauter und unanstößig sein. Die Erkenntnisse aus Gottes Wort sollten mir Einsicht geben und Folgen in meinem praktischen Leben als Christ haben. Hier geht es nicht um mein Leben ohne Sünde. Vor Gott kann ich nur treten, weil das Blut Jesu Christi mich von jeder Schuld reingewaschen hat und ich somit gerechtfertigt und heilig bin. Jeder Christ wird aber auch für sein Leben hier auf der Erde gerichtet sein und Belohnung empfangen. In diesem Sinn wird Gott uns wie durch das Sonnenlicht prüfen, wie das Wort lauter es bedeutet. Und dazu habe ich ein kleines Kommentar gefunden aus der alten Zeit, wie es dort war damals. Das steht: In der Antike flickten betrügerische Töpfer Risse in ihren Waren mit Wachs, bevor sie die Gefäße glasierten und bemalten. So machten sie aus wertlosen Töpfen solche, die wertvollen äußerst ähnlich sahen. Derart betrogen zu werden, konnte man nur verhindern, wenn man das Gefäß vor dem Kauf ins Sonnenlicht hielt. Denn dann wurden die mit Wachs gestopften Risse sichtbar. Händler markierten ihre besten Waren, die den Sonnentest bestanden, mit dem Siegel Sine Sera, das heißt ohne Wachs. Vielleicht eine kleine interessante Geschichte. Aber das Wort lauter bedeutet wie durch das Sonnenlicht prüfen. Also dass man ganz genau hinschaut. Wir werden also geprüft, ob wir echt und aufrichtig gewesen sind, sowie unanstößig und tadellos waren. Das heißt, dass unser irdisches Leben niemanden einen Anlass zum Anstoß gegeben hat. Hier möchte ich auch auf das Thema in der Bibelstunde auch hinweisen. Matthäus 18 war auch vor kurzem das Thema. Das soll uns aber nicht Angst machen, sondern uns motivieren. Und unser Ziel sein, damit wir ein Leben führen, das zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes ist, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Was ist denn diese Frucht der Gerechtigkeit? Christus hat uns durch seinen Tod am Kreuz gerechtfertigt. Und deshalb können wir vor dem Vater für gerecht gesprochen werden. Diese Gerechtigkeit in uns, in unserem Leben, bringt dann Frucht, indem wir fähig werden, die Liebe Christi weiterzugeben, ihn immer besser zu kennen und ein Leben zu seiner Ehre und seinem Lob führen zu können. Wird Gott durch dein Leben geehrt und verherrlicht? Gibt es in deinem Leben Bereiche, die Gott nicht die Ehre geben? Gibt es Beziehungen, die bereinigt werden sollten? Wächst deine Liebe in Erkenntnis und Einsicht, so wird dein Leben auch an Heiligung gewinnen, was Gott zur Ehre wird. Wir kommen jetzt zum zweiten großen Teil. In der Liebe Christi verbunden durch das Evangelium. Ich möchte erstmal die Versen 12 bis 13 betrachten. Erstens, das Evangelium wird verkündet. Das ist die Hauptsache. Dass Paulus im Gefängnis sitzt, hat dazu beigetragen, dass das Evangelium sich noch mehr verbreitet. Sein ganzes Umfeld weiß, dass er für Christus in Ketten liegt. Was für ein Zeugnis! Man kann immer wieder feststellen, dass da, wo Christen viel verfolgt werden, genau dort kommen besonders viele Menschen zum Glauben. Was für eine Ermutigung für alle Christen, die für das Evangelium leiden müssen. Und auch die Türen eines Gefängnisses sind nie zu dick, um das Evangelium Gottes abzuhalten. Und dann das Evangelium regt zur Verkündigung an. Da sind die Versen 14 bis 17. Das Evangelium regt zur Verkündigung an. Dass Paulus im Gefängnis sitzt, hat ebenso dazu beigetragen, dass viele Brüder Mut gefasst haben und wagten, das Evangelium zu verkündigen, dies allerdings mit verschiedenen Motivationen. Wir können sie in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe, manche nutzten diese Gelegenheit als Vorwand und handelten aus Neid, Streit und Eigennutz. Das sind die 14, 15 und 17a in der Elberfelder. Eine interessante Anmerkung ist, dass für den Vers 17 wahrscheinlich sind das die gleichen Leute wie im Vers 15a. Und deswegen, wenn jemand eine schlechtere Übersetzung hat, ist dieser Vers 17 vorangestellt und als Vers 16 steht er. Ja, vielleicht sind sie neidisch, dass das Zeugnis und der Dienst von Paulus so große Auswirkungen hat und wollen zeigen, dass sie auch das Gleiche erreichen können. Sie wollen zeigen, dass sie größer werden können. Sie sind auch neidisch wegen seiner apostolischen Vollmacht und Autorität, seines Erfolgs und seiner immensen Begabung. Deshalb suchen sie den Streit mit Paulus, indem sie ihn ins Misskredit bringen wollen. Sie denken vielleicht auch, dass sie ihm dadurch im Gefängnis dass es ihm im Gefängnis schlechter gehen wird, weil er sich darüber ärgern würde. Sie suchen ihre eigenen Vorteile, sind rücksichtslos und nutzen die Gefangenschaften Paulus, um einfach ihr eigenes Prestige zu fördern. Also keine Frage, ihre Art, das Evangelium zu verkünden, ist nicht rein. Diese Motivation ist nicht die richtige. Aber dennoch geht es hier nicht um eine Irrlehre, sondern um eine falsche Motivation. Das war die erste Gruppe. Die andere Gruppe handelt in Wahrheit und aus Liebe zum Aposteln. Das ist der Vers 16. Sie meinen es ehrlich und haben einen guten Willen, gute Absichten. Vielleicht sind sie nicht besonders begabt und haben dabei ihre Mühe. Aber der Wille ist da. Sie handeln aus Liebe zum Apostel und zum Herrn, weil sie wissen, dass Paulus für das Evangelium bestimmt war und gesehen hatten, wie er sich für das Evangelium eingesetzt hatte. Sie wissen aber auch, dass der Herr selbst ihn dazu berufen hatte und dass dieser Auftrag für sie ebenso gilt. Sie wollen nicht, dass es aufhört. Und was machen sie? Sie predigen das Wort weiter. Sie sind getrieben von einer herzlichen und tiefen Liebe. In diesem Abschnitt geht es dem Apostel Paulus vor allem darum, dass das Evangelium verkündet wird. Das ist gut so und es muss weiter so geschehen. Allerdings verschweigt er nicht, dass manche es mit einer schlechten Motivation tun. Deshalb müssen wir uns auch an dieser Stelle die Fragen stellen. Was ist denn meine Motivation, Gott zu dienen? Ist es aus Stolz? Möchte ich anderen zeigen, was ich kann und wie ich es kann? Oder ist es aus Neid? Bin ich neidisch auf andere Christen, auf ihre Begabungen, ihren Einfluss, ihren Erfolg? Er kann das so gut. Will ich ihnen zeigen, dass ich es besser kann? Oder will ich sie runtermachen bzw. schädigen? Oder ist es aus Eigennutz? Strebe ich nach persönlichen Zielen, wie zum Beispiel mehr Anerkennung? Oder ist es aus Streit? Gibt es Geschwister, die ich nicht leiden kann? Und möchte ich sie dadurch mein Verhalten und meinen Dienst provozieren und ärgern? Das kann auch versteckt geschehen. Das sind alle schlechte Motivationen, aber es ist wichtig, dass wir uns auch die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Oder ist es aus einem guten Willen, der von Liebe für Christus und meinen Nächsten geprägt ist? Habe ich Gott meine Begabungen und Fähigkeiten, die er mir gegeben hat, schon zurückgegeben und sie ihm geopfert, damit er sie von unlauteren Motiven reinigt und sie freisetzen kann, wie es ihm gefällt? Eine solche Motivation hält an. Und auch wenn ich vielleicht keine besonderen Begabungen habe, besonders im Bereich der Evangelisation, vielleicht bin ich nicht der Evangelist, ist es wichtig, dass das Evangelium verkündet wird. Gott möchte jeden von uns gebrauchen und wird uns für das Nötige ausrüsten. Denn Gott ruft sowohl Begabte als auch Unbegabte. Herausforderungen sind mit Gottes Hilfe machbar. Deshalb haben wir unsere Gemeindevision auch so formuliert. Wir wollen Beziehungen zu Menschen aufbauen und ihnen dienen, damit sie Jesus kennenlernen und ihm folgen. Für welchen Bereich der Gemeinde brennt dein Herz? Wofür möchtest du dich einsetzen und dazu beitragen, dass wir unseren Auftrag erfüllen können? Vielleicht denkst du, naja, ich würde mich gern einbringen, aber ich weiß jetzt gar nicht wo. Dann sprich nach dem Gottesdienst noch jemand an oder jemand von der Gemeindeleitung an. Denn die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Auch ein Zitat aus Matthäus 9, Vers 37. Wenn die Motivation stimmt, dann macht man die Sache lieber und auch viel besser. Und dann die Versen 18 bis 19, das Evangelium, ein Grund zur Freude. Wie reagiert der Apostel Paulus in dieser gespaltenen Situation und mit Menschen, die ihm Böses wollen? Das ist erstaunlich. Ganz klar, nur eins zählt. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Und das ist das Wichtigste. Es ist nicht die Zeit, andere zu ermahnen oder zurechtzubringen. Er lässt sich auch nicht durch die Umstände runtermachen und demotivieren. Er klagt nicht, ist weder traurig noch verbittert und er beschwert sich auch nicht. Er hätte im Gefängnis viel Grund zum Klagen gehabt. Vielleicht war es zu kalt oder die Ketten taten weh oder das Essen war nicht optimal. Und. Nein, stattdessen freut sich der Apostel. Er freut sich, dass das Evangelium verkündigt wird und freut sich über seine zukünftigen Aussichten. Er freut sich, weil er weiß, dass seine Rettung kommen wird, auch wenn er noch nicht weiß, wie sie aussehen soll. Aber er vertraut dabei voll auf dem Herrn. Er freut sich auch, weil die Philipper für ihn beten und der Geist ihm beisteht. Das hat ihm Kraft und Freude gegeben, die Gebete der Geschwister und die Gewissheit der Gegenwart des Herrn. Wir alle kennen schwierige Situationen, die uns belasten. Stress, Konflikte, Krankheiten, Einschränkungen in unserer Freiheit. Ganz aktuell mit Corona. Zu viel oder zu wenig Arbeit. Probleme in der Familie, mit Kollegen oder Kommilitonen und Mitschülern. Dabei ist meine innere Haltung immer wieder entscheidend. Wie oft schaue ich mich um und klage über die Umstände? Oder suche ich Hilfe und Zuversicht in der Gegenwart des Herrn. Wir sind Geschwister davon. Und beten wir füreinander? Sprechen wir auch davon? Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns auch in der Gemeinde offen über solche Sachen sprechen und reden, damit wir auch Anteil haben können und damit wir auch füreinander beten können und uns auch miteinander freuen können. Und dann, welche Gründe zur Freude gibt es? Wir hatten gesehen mit Paulus, ja, er hatte viel Grund zum Klagen gehabt. Die Bedingungen waren schlecht, aber er hat geschaut, worüber kann er sich freuen? Welche Grund zur Freude gibt es? Auch in schwierigen Situationen. Wir sind nicht allein. Geschwister können für uns beten und der Heilige Geist steht uns bei. Lass uns vielmehr nach Gründen der Freude suchen und die Augen auf Gott richten. Paulus war voller Hoffnung auf seine Rettung. Genauso dürfen wir auch zuversichtlich sein und uns auf die Rückkehr unseres Herrn freuen. Ich möchte nun unsere zwei Hauptpunkte von heute Morgen zusammenfassen. Erstens, in der Liebe Christi verbunden durch das Gebet. Das war der erste große Punkt. Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus schafft eine wunderbare Grundlage der Verbundenheit, die durch gemeinsame Erlebnisse und gegenseitiges Interesse gefördert wird. Ein Kennzeichen davon ist eine tiefe und herzliche Liebe füreinander, die in Erkenntnis und alle Einsicht überreich werden soll, damit wir durch unseren Lebenswandel Gott ehren und verherrlichen können. In diesem Sinne soll das Gebet füreinander von der Liebe Christi geprägt sein, zu tieferen Beziehungen führen und den Lobpreis Gottes zum Ziel haben. Und unser zweiter Punkt von heute Morgen, in der Liebe Christi verbunden durch das Evangelium. Gott ist am Werk und die Verbreitung des Evangeliums kennt keine Grenzen. Da, wo Geschwister für Christus leiden müssen, werden andere ermutigt, diese wunderbare und lebensrettende Botschaft zu verkündigen, wenn auch von verschiedenen Motiven getrieben. Lass uns aus diesem Grund unsere eigene Motivation prüfen und uns gemeinsam über das Wirken Gottes und seine Gegenwart